Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Im heutigen Fall geht es um Kunst rund um Befruchtung.
Und Anja stellt uns den Fall von der Laurentia Reagentia vor.
Ja, also, meine Lieben, ich habe Fragen an euch. Nicht so wilde. Also zuerst mal, ich wundere, habt ihr Kunst gern allgemein? Oder was für Kunst?
Oh ja.
Oh ja?
Oh ja.
Also, tell me more.
Ich habe gern ehrlich gesagt, lokale Kunst. Es gibt nämlich wunderbare Künstler. Oder zum Beispiel auch Kunst von unserem Christoph, wo wir immer Suppen essen dürfen, wenn wir aufnehmen. Auch Kunst von einem Luzerner Paar in Luzern, Nils und Barbara, die super Kunst machen. Ich habe allgemein einfach so ein bisschen die unbekannte Kunst sehr gerne, aber ich gehe sehr gerne irgendwie in den Louvre und schaue Mona Lisa an.
Okay, und du?
Ich habe gerne bildende Kunst, aber ich habe gerne Musik.
Mhm.
Für einen anderen Sinn. Ja, ohne Kunst wäre das Leben grau.
Für mich. Ich habe gerne Musik, das habe ich ganz vergessen.
Hey, super, also da sind wir schon voll im Thema.
Du hast
ich auch sehr gerne Kunst,
ja.
Kunst in der Befruchtung.
Du bist doch nicht der pragmatische Typ.
Kunst, ja. Kunst in der Befruchtung, genau, die kannst du gut, du bist eine wahnsinnige Künstlerin.
Ja, ich habe immer Künstlerin werden und irgendwie habe ich es ein bisschen geschafft.
Ja.
Also, nein, und meine Frage ist, in der Schweiz. Wie viele Kinder denken dir, dass pro Jahr oder wie manches Kind kommt auf die Welt in der Schweiz, die mittels künstlicher Befruchtung erzeugt worden ist?
Ich rate ins Blaue, du?
Jetzt das Zehnte.
Ich habe gesagt, jedes Fünfte, 20% davon.
Also so sind wir noch nicht unterwegs, aber es kommt sicher in den nächsten 20 Jahren. Sind wir. Jetzt ist im Moment noch jedes 30. Neugeborene. Mhm. Aber so quasi eins pro Schulklasse oder so. Mhm. Es ist, der Trend ist steigend. He?
Ich bin immer schlecht gewesen, im Schätzen, merke ich.
Wie die Schätzfrage. Wenn ich so überarbeitet bin, denkst du, es muss mindestens jedes Fünfte
gehen. Jedes Fünfte. Ja, ich höre so viel. Mir gehört so viel. Yeah. Und ich kenne ehrlich gesagt auch viel. Jetzt habe ich gedacht, das muss wirklich jedes Fünfte sein.
Vielleicht muss ich nochmal die Statistik nachschauen. 2026. Gut, aber also, jetzt steigen wir doch voll in alle. Wir haben einiges vor zum Diskutieren. Es geht um die Laurentia. Sie ist 37. Und sie und ihr Mann Pirmin kommen zusammen in die Villa Margherita und sie möchten einfach Klarheit. Und natürlich ein Kind, weil sie haben schon ein paar Jahre den Wunsch nach einem Kind und sie hat einfach nicht eingeschlagen. Sie haben auch schon ein paar Monate probiert mit ein bisschen Unterstützung, also so mit einer leichten Stimulation der Eierstöcke und der sogenannten Inseminationen.
Ein kleiner Reminder für die, die sich nicht erinnern können oder die es noch nachhören wollen. Wir haben schon zwei Folgen gemacht. Eine ist die Milli Fertilli, wo wir über das reden, über die Insemination und noch vom Epe Giuseppe, wo es um die strahlenden, strotzenden Spermien geht. Und bei der Insemination, wie wir es bei der Milli beschreiben, werden die guten bzw. die schnellen Spermien von den schlechten oder unbeweglichen Spermien getrennt. Quasi so eine Selektion, die man im Labor macht.
In Zentrifugen.
Ist noch brachial. Mhm. Und die übrig bleiben, sind zwar wenig, aber das sind dafür Top-Spermien. Und die tut man dann in eine Flüssigkeit und die Flüssigkeit die tut dann, die ist wie ein Katalysator, wie ein Super-Power-Elixier und macht die Spermien super beweglich und besser. Und schlussendlich gibt man dann den Cocktail oder das Tröpfchen der Frauen direkt in die Gebärmutter rein. Also das ist quasi die Kurzfassung von einer Insemination.
Genau.
Also mit so einer Insemination, Einpflanzung, kann man Schwangerschaftsstossen beeinflussen, vor allem wenn der Mann eine schlechte Spermienqualität hat. Und zwar etwa auf das Niveau von denen Paar, die ohne jegliche Einschränkungen Fruchtbarkeit zur Verfügung haben, etwa auf das gleiche Niveau wie die Paar, oder?
Das ist so.
Und das bedeutet aber, dass die Chance, wenn man es über einen Strich nimmt, nicht massiv höher ist auf eine Schwangerschaft, weil die Natur ja auch eine Selektion durchführt und dazu beiträgt, trägt, ob es dann klappt oder nicht.
Genau. Das ist super erklärt. Laurenzi und ihre Mann haben eben 3-mal so eine Insemination ausprobiert, auch weil es natürlich von Krankenkassen noch zahlt ist. Haben sie gefunden, das probieren wir zuerst. Aber bisher ist die Therapie leider erfolglos geblieben.
Hat man herausgefunden, warum die Laurenzia und der Pirmin mit der Unfruchtbarkeit zu kämpfen haben?
Ja, das haben wir natürlich herausgefunden. Also ja, ist nicht so natürlich.
Das ist eben Kunst.
Genau. Aber es ist ja tatsächlich ein männlicher Faktor. Also im Ejakulat haben sich eigentlich zu wenig Spermien und auch ein bisschen zu langsame gefunden. Und bei Laurenzi hingegen ist eigentlich so Basisabklärung unauffällig gewesen. Also sprich, sie hat einen regelmäßigen Zyklus, kein Hinweis auf Endometriose oder irgendwie PCOS. Sie hat ein unauffälliges Hormonlabor und die Eileiter sind eigentlich bei der Eileiterprüfung auch prompt durchgeführt. Also die Flüssigkeit durchgelassen. Es hat sich einzig und allein so eine leicht unterdurchschnittliche Eierstockreserve gezeigt bei ihr.
Eierstockreserve haben wir auch schon gehabt. In anderen Folgen, ich wiederhole es noch einmal, also im ganzen Leben von einer Frau gibt es keine neu gebildete Eizellen. Also man kommt mit diesem Potenzial oder mit Eizellen auf die Welt. Also die gesamte Eizellmenge ist bei der Geburt vorhanden, verteilt auf die 2 Eierstöcke.
Das heisst, die Eierstöcke, die wir jetzt zum Beispiel haben, die sind schon, wo unsere Kinder daraus entstehen, die sind schon unseren Müttern eben gewesen. Ja, die kann man schon als Baby, hat man ja die
Eierstöcke also von der Mütter. Ja. Wir innen, ja. In der unserer Mutter sozusagen. Ja,
also eigentlich Grosskinder sind auch schon im weitesten Sinn schon in den Müttern. Aber ich soll nicht das sagen. Aber das ist ein faszinierender Gedanke. Wir haben über 500.000 Eizellen pro Frau. Und sobald die erste Mens kommt, reift dann pro Monat eine Eizelle her, um dann bei diesem Eisprung so abzuspringen. Und gleichzeitig gehen dann bei diesem Moment andere Eizellen zu Grund. Und die Frauen können ihre aktuelle Eizellmenge abschätzen lassen. Das ist ja immer die Frage, wie viel habe ich noch? Mhm. Das ist ein bisschen wie ein Countdown, oder? Mhm. Und dann kann man das Anti-Müller-Hormon bestimmen im Blut. Und der Frauenarzt, Frauenärztin kann mit dem Ultraschall schauen, wie viele von diesen Follikel, Antralfollikel, sichtbar sind. Also die beiden Sachen, das können helfen abzuschätzen, genau. Wie viel
also man da hat. Das sind die Eibläschen pro Eierstock, die aufploppen, Anfang des Zyklus, oder?
Genau, die sind sichtbar im Ultraschall. Und das zusammen mit dem AMH-Wert, oder eigentlich kann man sagen, das je eins längt auch. Aber das gibt uns schon einen Hinweis darauf, eben wie die Eierstockreserve ist, ob sie altersentsprechend ist oder eben unter- oder überdurchschnittlich, wo es gibt altersabhängige Referenzwerte. Und eben bei Laurenzi hat sich so einen leicht erniedrigten AMH-Wert gezeigt. Und hat auch, als ich den Ultraschall gemacht habe, haben beide Eierstöcke auch ein bisschen weniger Eibläschen enthalten, als hätte ich erwartet mit 37-Jährigen, also bei einer Frau, die 37 ist.
Was heisst das jetzt für die Laurenzia? Ist das jetzt schon schlimm, oder?
Also es ist immer good to know, oder? Also man will ja ein bisschen wissen, woran man ist. Und ich finde immer, es ist also eine jüngere Frau, kann man sagen, mir nimmt es Wunder, ich bin so altersentsprechend unterwegs. Aber bei Laurenzia ist es jetzt auch so für eine Kinderwunschtherapie, gibt es schon ein bisschen einen Hinweis, in welche Richtung soll es gehen oder wie lange soll sie noch warten oder eben auch, wie ist sie stimulierbar. Also es gibt mir einfach, für mich gibt es vor allem viel Wissen und für die Laurenzia ist es einfach gut, dass sie es weiss, glaube ich. Aber es ist nicht schlimm in dem Sinn. Sie hat nicht keine mehr, oder? Mhm. Also sie hat noch.
Jetzt noch, gerade bevor du uns dann sicher gerade genau erklärst, wie du das Paar beratest, habe ich noch kurz auf die Fruchtbarkeit respektive die Unfruchtbarkeit von der Schweizer Bevölkerung eingehen. Es ist nämlich so, dass bei der Laurenzia also, dass Laurenzia und der Pirmin bei weitem nicht alleine sind mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Jedes 7. Paar in der Schweiz ist nämlich Unfruchtbarkeit betroffen.
Mhm. Ah, aber dann ist mir die Zahl eben nicht schlecht, mir das 50 wahrscheinlich ja, eher so ein bisschen das im Kopf
gehabt. Das vielleicht. Mhm. Genau, aber Teil ist ja halt auch mit anderen Kinderwunschtherapien. Ja, klar.
Mhm. Also weltweit ist es noch anders. Also jedes 6. Paar ist von Kinderlosigkeit betroffen. Mhm.
Und es gibt auch den sogenannten Fertility Gap. Also über 50% der Paar wünschen sich nämlich 2 Kinder. Und tatsächlich, statistisch gesehen, erreichen das Ziel aber nur 38%. Dem sieht man dann sogenannte sekundäre Paarsterilität. Also eines hat es gut geklappt, aber dann beim zweiten Mal will es irgendwie nicht mehr.
Okay, das sind hohe Zahlen, hä?
Ja.
Zum Glück gibt es so Künstlerinnen wie dich, Anja. Sind ja auch in der Fortpflanzungsmedizin jetzt in den letzten Jahren ein grosser Fortschritt passiert. Also gerade im Bereich von der künstlichen Befruchtung, wo Kinderwunschtherapie mit der höchsten Schwangerschaftsrate ist, hat sich viel da seit der Geburt vom ersten Baby, oder?
Wo mit künstlicher Befruchtung entstanden ist.
Okay. Also das allererste, was sie je gegeben hat, seit der künstlichen Befruchtung.
Genau, Luise Braun war das. Das ist das erste, und die Welt hat aufgeschrauen. Das erste Retortenbaby, hat man dann gesagt. Ja. Riesen Schlagzeile. Hat man gesehen, 1978.
Das habe ich verpasst, ist vor mir gekommen.
Kein Wunder. Hey, wir haben noch nachgeschaut, sie lebt also noch.
Ja.
Und sie tritt auf an Kongressen. Und sie wird immer wieder darauf angesprochen, ob sie etwas merke, ob sie dass sie künstlich befruchtet ist worden. Sie hat immer gesagt, sie hat sich sehr aus der Öffentlichkeit ferngehalten, hat immer gesagt, sie fühlt sich wegen dem jetzt nicht etwas Besonderes.
Mhm. Ja, aber schon eine weltweite Sensation gsi, grosses Medieninteresse. Aber es hat eben hitzige ethische Diskussionen gegeben. Also so, vor allem am Punkt, ja, da spielt man plötzlich Gott. Vor allem ist natürlich Kritik von der katholischen Kirche. Also ein bisschen Verstoss gegen die göttliche Ordnung und, so Sorge von so Designer-Babys.
Jeder kann auch das wählen. Designer-Babys, ja.
Was willst du denn? Mädchen, Buben, blaue, grüne Augen. Also, wir haben das natürlich völlig hochgespielt. Und dann hat man auch noch so ein bisschen befürchtet, ja, was macht man mit so überzähligen Embryonen, werden die dann wie Abfall behandelt oder für riskante Experimente missbraucht. Das war schon so eine Stimmung.
So Zeug habe ich noch mitbekommen.
Ja. Schon in deinem jungen, zarten Alter.
Nein, aber...
Nachher. Und wir haben auch nicht gewusst, sind die Kinder gesund? Also, Respekt vor gesundheitlichen Risiken. Da haben natürlich auch so Bioethiker gewarnt vor Fehlbildungen oder auch Langzeitschäden.
Es ist aber schon noch interessant, wie sich manchmal die Meinung auch ändert, dass in der Vorbereitung. Und was wir jetzt gehört haben, ist bei der Luise ein riesiges Geschrei gesehen, bis sie dann geboren worden ist. Und dann hat man sie wieder gefeiert, das Baby vom Jahrhundert.
Wo man plötzlich gemerkt hat, das ist ja ein völlig normales Baby, gesund und so rosig. Genau. Aber ihre Geburt hat wirklich aus einem der bedeutendsten Durchbrüche der Medizin vom 20. Jahrhundert gegolten. Die ganze Prozedur um künstliche Befruchtung ist vom Physiologen Robert Edwards, vom Gynäkologen Patrick Stiptoe und von der Embryologin Jean Purdy. Jean Purdy.
Der Stiptoe. Der Stiftzeche.
Dort sind
Das ist eine weitere medizinische Sensation.
In dem Spiel. Die drei haben einfach das entwickelt, die Prozedur. Und Luis, ihr zweiter Name war Joy und der ist eben vom Dr. Stiptoe gewählt worden, in der Hoffnung, dass sie kinderlose Paar weltweit Freude und Hoffnung bringen würde.
Und ihm hat es auch Freude gebracht.
Ja. Raum und Ehr.
Mhm. Und tatsächlich sind seine Hoffnungen auch wahr geworden.
Mhm. Weil seither sind über 12 Millionen Kinder mit Hilfe von künstlicher Befruchtung geboren worden.
Ja. Und dann hat es ja noch einen Nobelpreis gegeben, 2010, also Jahre später, an Robert Edwards. Für die Entwicklung von IVF als Methode.
Genau, einer von diesen drei. Und jetzt fragen die sich sicher, warum denn nur der Edwards den Preis hat bekommen.
Die kommen immer so lange später.
Ja, und die anderen zwei sind eben schon verstorben. Den Preis kann man nicht natürlich. Also ist ja logisch.
Die werden sich im Grab gekehrt haben, dass sie nicht noch einen Baupreis bekommen haben. Das ist hart, ja.
Gut, aber eben, warum der Preis so spät ist gekommen, weil das ist ja wirklich wahnsinnig krass, die Befruchtung von einer Eizelle außerhalb vom Körper mit der Geburt von einem gesunden Mädchen, unglaublich. Aber es hat gedauert, weil man natürlich noch ein bisschen Langzeitbeobachtung machen wollte. Also das Nobelkomitee wartet oft Jahrzehnte, damit man sicherstellen kann, dass es wirklich eine gute medizinische Innovation ist, also langfristig auch sicher und wirksam ist. Und es hat natürlich auch immer die ethischen Kontroversen gegeben, also so ein bisschen religiös hoch umstritten. Und es hat ja schon ein bisschen länger gedauert, bis gesellschaftlich und wissenschaftlicher Konsens darüber geherrscht hat, dass die IVF wirklich eine preiswürdige medizinische Errungenschaft ist.
Ja, das ist also einerseits sehr spannend. Das ist aber auch eine total erfolgreiche Geschichte, also die Kinderwunschtherapie. Wenn man bedenkt, dass weltweit jetzt Anfang 2026 schätzungsweise 13 bis 17 Millionen Kinder durch Pipetten statt Penis, also durch künstliche Befruchtung, geboren werden. Das ist wirklich eine Wahnsinnszahl. Und was erzählst du denn so Paaren, wie die Chancen sind, wenn sie vor dir sitzen?
Ja.
Zeigst du Pipette?
Nein, das zeige ich nicht. Ich zeige wirklich schöne Illustrationen. Aber
von was?
Von, wie man befruchtet und wie man die Eizellen gewinnen kann.
Du musst das ganz so romantisch.
Ich will ein Kerzchen anzünden, aber es ist schon, also ich tue schon sehr bildlich zeigen, wie das funktioniert. Ich finde, so ist extrem wichtig. Und das ist auch im Fortpflanzungsgesetz so, dass man wirklich die Paar ganz gut muss beraten, dass sie auch eine Bedenkzeit haben von einem Monat. Also es ist schon nicht einfach so eine Behandlung, die man schnell macht, oder? Aber man kann von der Chance sagen, dass Frauen unter 35-jährig, da liegen die Schwangerschaftsraten pro Zurückgehen von so einem Embryo wirklich sehr hoch, bei fast 50%. Und die Lebendgeburtrate, also dass man tatsächlich nach 9 Monaten nachher ein Baby hat, etwa bei 35%.
Also wir sind jede dritte.
Jede dritte, genau. Und das ändert aber, bei Frauen über 40 kann man dann nicht mehr so grossartig von guten Chancen reden. Da wird der Unterschied schon deutlicher. Also die Schwangerschaftsrate ist immer noch etwa bei 15-20%, aber die Lebendgeburtrate sinkt unter 10% ab, weil eben auch das Fehlgeburtsrisiko seit den ersten 3 Monaten, dass man das Baby verliert, mit dem Alter stark ansteigt. Das ist ganz normal. Mhm. Und das hängt eben mit der Eizellqualität zusammen.
Das ist eigentlich auch der springende Punkt, nicht von einem Eisprung, aber vom Thema. Ja. Die Eizellqualität kann man im Labor eben nicht verbessern, im Unterschied zu anderen Prozeduren oder Abläufe, die du kannst unterstützen kannst.
Du kannst wirklich einfach eine Hürde wegschaffen von der natürlichen Befruchtung, aber nicht die Qualitäten verändern. Ja,
Qualitäten kannst du nicht verändern, also auch mit dieser Qualität nicht. Es ist eben falsch zu denken, jetzt warte ich mal ab und wenn ich in den 40 bin und immer noch es nicht geklappt hat, dann mache ich dann die künstliche Befruchtung und dann habe ich dann ein Kind. Und das stimmt halt nicht so in diesem Stil.
Mhm. Wenn wir noch einmal auf die Schwangerschaftschancen bei IVF zurückkommen, da gibt es ja den Begriff kumulative Lebendgeburtrate. Anja, erklär das mal.
Ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Wichtige als eigentlich die Schwangerschaftsgeburtrate pro Embryo, sondern wenn man jetzt so eine Stimulation macht und die Eierstöcke anregt und die Eizellen gewinnt und dann tut man die eben so punktieren, also die Eizellen, und das heisst, alle Eizellen, die sich gewinnen lassen, das ist so eine Kohorte, und die tut man dann befruchten. Und von all denen, von all den Embryonen, die es da gibt, kann man dann ausrechnen, dass die Schwangerschaftsrate dann nicht nur 50% ist, sondern steigt dann an bis
98%. Also sobald man ein Embryo hat, dann steigt die Schwangerschaftschance einfach an.
Pro Embryo, wenn er zurück ist, von dieser Kohorte, steigt es immer weiter an. Also das heisst, wenn es nach dem ersten Transfer, nach dem ersten Zurückgehen von einem Embryo ca. 50% steigt es beim zweiten dann schon fast auf 70%.
Also und so nach jedem Schritt von der IVF, der erfolgreich war, hat man eine höhere Schwangerschaftsrate. Also dort gibt es Hürden.
Genau. Also du musst einfach nicht denken, musst nicht aufgeben, wenn es mit dem ersten Mal nicht geklappt hat, kannst du sagen, hey, nein, die hat gute Chance, dass es beim zweiten Mal klappt. Genau.
Die Kohorte, das ist wie so eine Fußballmannschaft, wo einfach die Besten ausgewählt und je mehr dazu eingesetzt werden im Spiel, desto höher ist die Chance, dass es mal ein Goal gibt.
Genau, dass man auch Auswechselspiel hat.
Ja, genau.
Nicht
aufgeben. Ja.
Also, so habe ich es jetzt noch nie gesagt, aber ja.
Das ist ja das für, ja.
Ja.
Also, auf jeden Fall, man kann zusammenfassen, wichtig ist, also für den Erfolg einer Schwangerschaft, Alter zum Zeitpunkt, wo man das Ei rausnimmt.
Bei Frau, ja.
Bei Frau. Und wie viele Eier man kann gewinnen in dieser Kohorte.
Genau.
Wie viel nimmt man da? 10?
Also man nimmt eigentlich alles, also alle Eibläschen, die sich darstellen, tut man abpunktieren, also tut man Flüssigkeit rausziehen, von beiden Eierstöck. Und das, was es halt dann jetzt auch gibt, das tut man dann befruchten. Also man nimmt nicht nur...
Wir nehmen jetzt 10.
Nein, es ist immer super, wenn man so zwischen 10 und 15 Eizellen
kann gewinnen. Du erntest eigentlich vom Baum alle reifen Äpfel, die du kannst. Wenn es 10 hat, nimmst du 10 und sonst nimmst du
mehr. Ich nehme alles, was ich sehe.
Ist denn der Erfolg auch abhängig von der Spermienqualität?
Also das Ding ist ja eben, dass bei künstlicher Fruchtung der Faktor von so männlichem Fruchtbarkeitsproblem ein bisschen umgehen kann werden. Also in dem, dass man eben schaut unter dem Mikroskop, welches sind die Top-Spermien, also die Embryologin schaut, wie sieht es aus, ein Top-Spermien bewegt sich und du kannst eben eine Befruchtung machen im Labor. Also man kann den Faktor ein bisschen umgehen. Mhm. Es spielt schon noch ein bisschen eine Rolle natürlich, ob er eben ganz viele Superspermien hat oder nur vereinzelt, aber schlussendlich kann man diesen Faktor ein bisschen besser umgehen als eben zum Beispiel das Alter von einer Frau.
Sie sind gleich noch mega robust, also sowohl die Eizellen als auch die Spermien. Es gibt ja zwei Methoden, wie er dann im Labor so Spermium in die Eizellen bringen, also zur Befruchtung quasi bringen. Kannst du das noch erklären?
Genau, also eigentlich so bei der normalen In-vitro-Fertilisation, also IVF, bringt man eigentlich Eizellen und viele Spermien in eine Schale und hofft so nach 17, 18 Stunden, dass die Eizellen, dass es Spermium und Kraft hatte, in eine Eizelle einzudringen und somit eine Befruchtung gegeben. Also da macht der Embryologe selber nicht viel Aktives, dann macht das passiert noch selber. Und bei der ICSI, also bei dieser Art, intrazytoplasmatische Spermieninjektion, übernimmt eigentlich der Embryologe, der Biologe die Arbeit. Er sucht eben ein Top-Spermium aus und das wird dann mit einer hauchdünnen Nadel direkt ins Innere also der Eizelle gespritzt.
Befruchtung wird wirklich erzwungen, wenn man so will, ja.
Genau, also der Embryologe macht echt die Selektion vom Spermium und bei der IVF selber.
Und der macht es dreifach.
Und wann macht man das?
ICSI wird vor allem eingesetzt, eben wenn wirklich die Unfruchtbarkeit beim Mann schon so gravierend ist, also bei eingeschränkter Spermienqualität. Oder wenn Versuch mit einer normalen IVF-Befruchtung, also eben mit der Schale, wenn das misslungen ist, also wenn sich die Zelle nicht befruchten mit dieser Art. Oder wenn die Spermien direkt aus dem Hoden gewonnen wurden. Also es gibt es manchmal, dass im Ejakulat keine Spermien sind. Und dann muss man so eine Hodenbiopsie machen. Und die Spermien werden dann eingefroren und die können natürlich dann nicht, die kann man nicht brauchen für eine IVF-Befruchtung.
Die sind nicht durch die Prostata aktiviert worden.
Ja, die sind einfach zu wenig gut. Da muss der Embryologe eins infiltrieren. Genau.
Sagt man dem dann? Infiltrieren?
Ja, injizieren eigentlich.
Okay. Also die In-vitro-Fertilisation, die IVF-Befruchtung, das ist eigentlich wie ein Blind Date. Also viele potenzielle Kandidaten mit einer Eizelle in einer Schale, während ICSI eine gezielte Zusammenführung ist von Ei- und Samenzellen, also Zwangsheirat sozusagen. Lässt sich die Eizelle immer einfach so befruchten?
Also die Befruchtungsrate ist hoch, bei ICSI bis 80% von den befruchteten Eizellen sind eben erfolgreich befruchtet. Und beim IVF, wenn jetzt eben zum Beispiel gar kein männlicher Faktor besteht, also wenn die Spermienqualität total normal ist, gibt es eigentlich auch sehr gute Befruchtungsrate.
Also keine grosse Scheidungsrate?
Nein, nicht einmal bei Zwangsehen. Ja, genau. Nein, sehr gut.
Hey, also wenn jetzt so eine Embryologin, stelle ich mir das vor, so ein Spermium packt und er in die Eizellen infiltriert. Das ist ja mechanisch anders, als wenn das Spermium selber in die Eizellen eindringt. Oder? Das ist ja wie
ein... Das ist ein chemischer Prozess. Oder?
Oder? Ja, jetzt ist es plötzlich eine mechanische Penetration. Ich verstehe, wenn man sich Sorgen macht, dass vielleicht die Kindergesundheit beeinträchtigt ist.
Bei der ICSI, meinst du?
Ja,
mit der, mehr mechanisch.
Ja. Nicht irgendwas Loch da hat, das Kind. Aber ich verstehe noch, dass man dort Bedenken hat, weil man sowohl die Selektion selber macht, wie auch das fragile Gebilde von dem Ei irgendwie stört. Ist doch erstaunlich, dass das weitergeht.
Ja, und das ist natürlich auch in der medizinischen Fachwelt sicher Anlass, dass man die Kinder, die mittels IVF oder ICSI erzeugt worden sind, dass man die wirklich auch halt Langzeit beobachtet. Und mittlerweile haben wir ja wirklich fast 50 Jahre Beobachtungsdauer. Das heisst, es gibt grosse Vergleichsstudien und Meta-Analysen. Und tatsächlich kann man sagen, die überwiegende Mehrheit von diesen Kindern ist aus beiden Verfahren gesund. Das ist schon mal sehr beruhigend. Sonst würde ich es auch nicht machen. Und so Fehlbildungsrisiken, also sagen wir mal so, wenn es zum Beispiel beim Harntrakt oder so gibt es manchmal so wie ein bisschen Fehlbildung, also jetzt nicht gravierende. Mhm. Aber dort hat man gesehen, dass IVF versus ICSI, dass die eigentlich keinen signifikanten Unterschied haben für schwere Fehlbildungen. Und auch im Vergleich zur natürlichen Zeugung sind beide Verfahren, IVF wie auch ICSI, eigentlich im Vergleich zu natürlich gezeugten Kindern nicht mega, sagen wir mal, bezüglich Fehlbildungen stark erhöht. Und es gibt eine ganz minime Erhöhung, also im Vergleich zu also normalzüchtigen Kindern, da gibt es etwa 4-5% von allen Kindern, die eine V-Bildung zeigen bei Geburt. Und bei den IVF-Kindern sind es 6-9%, also leicht erhöht. Aber da sind sich echt die Experten einig, dass es nicht an Technik liegt, sondern mehr an den zugrundliegenden Fruchtbarkeitsproblemen. Also, dass die eher das Problem sind für die leicht erhöhte V-Bildungsrisiken.
Also man kann sagen, nicht die gewählte Methode, IVF-ICSI, führt zu erhöhtes V-Bildungsrisiko stark, sondern Faktoren von den älteren Teilen, wie das Alter von der Mutter, das Gewicht von der älteren Teil, der Lifestyle vom Paar und auch die Ursachen von der Unfruchtbarkeit, oder so zusammenfassend.
Genau, das ist genau das echt tragender. Mhm.
Hey, jetzt haben wir viel gehört über die Techniken, Infiltrationen, Penetrationen von IVF und ICSI. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist es mit der Laurentia und mit dem Pirmin weitergegangen? Pirmin Zurbrücken.
Nein, ist nicht er. Also, ich durfte gar nicht sagen. Ah, ja. Ja, ärztliche Schwiegerpflicht.
Da genau. Ich glaube auch ein bisschen drüber.
Genau. Also wir haben natürlich zusammen das besprochen. Und wir haben die Vorteile von der Künstlerfruchtung sicher angeleuchtet oder beleuchtet. Also die Schwangerschaftsrate ist natürlich deutlich höher als bei den Inseminationen. Und die Eizellqualität bei ihr, die 37 ist aktuell sicher noch gut. Und da kann man sagen, ja, das hat sicher eine Künstlerfruchtung, hat man da sicher eine gute Chance, dass es erfolgreich ist. Und ein weiterer Pluspunkt ist natürlich auch, wenn man eben mehrere Embryonen gewinnen kann, dass man, wenn man jetzt schwanger wird mit einem Embryo und man hat immer noch ein paar eingefroren, auf das kommen wir dann noch zurück, dann kann man vielleicht, wenn man dann plötzlich Wunsch hat, nach einem zweiten Kind, kann man wieder auf die zurückgreifen. Weil die Qualität, also von diesen eingefrorenen Embryonen, die bleibt eigentlich gleich. Also die, sie wird zwar älter, die Frau, aber die Embryonen eigentlich nicht mehr.
Also ich weiss, ideal, wenn man mit 18 die Liebe von seinem Leben würde treffen würde, dann ein paar Eizellen befruchten.
Nein, kannst du ja gerade, musst ja nicht die Liebe vom Leben haben. Du tust einfach deine
Spermien schon haben.
Ja, logisch, nicht die Eizellen.
Ja, das Ding ist, wir kommen dann noch darauf zurück, die Lagerung
ist das Problem.
Begrenzt ist das Geschäftsmodell.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass man mit so einer Stimulation gerade mehrere Embryonen kann gewinnen. Das finde ich noch angenehm. Da hat man nämlich auch mehrere die Chance, dass man mit einem Embryo von diesem Pool dann kann schwanger werden kann. Oder wenn es gerade einschlägt mit dem ersten Embryo, dass man dann gerade wieder von diesen Embryonen kann für ein zweites oder ein drittes
Kind. Also man muss die ganze Prozedur dann nicht mehr machen. Oder? Ja. Mit dieser Stimulation und Eizellgewinnung.
Ja. Es kommt also schon darauf ab, wie viele Embryonen aus einer Stimulation kommen. Also aus einem Wurf entstehen. Da kann man, wenn man zum Beispiel 10 korrekt befruchtete Eizellen am Start hat, wie geht es dann weiter?
Genau, also alle korrekt befruchteten Eizellen kommen so in die Kultur. Also die werden so in Schalen da, schön an die Wärme, mit einem super Kulturmedium. Also die haben sie wirklich gut und die werden beobachtet für 5-6 Tage und dann teilen sich die ja wieder teilen, oder? Die Eizellen. Zuerst gibt es 2 Zellen, 4 Zellen und so weiter. Und nachher gibt es eben am Tag 5 oder 6 gibt es dann ein Embryo, der heisst dann Blastozyst. Das ist einer von diesen Embryonen mit sehr einem hohen Einnistungspotenzial, also sehr
ein
hohes Schwangerschaftspotenzial.
Zellklumpen eigentlich.
Ja. Der hat sehr ein hohes Schwangerschaftspotenzial.
Aber auch trotz dieser schönen Bedingungen, die du jetzt da beschrieben hast, schaffen es nicht alle Embryonen, das Blastozytenstadium zu erreichen, gell?
Ja.
Es gibt schon dort eine kleine natürliche Selektion, oder der Darwin hat doch das immer gesagt. Nein, es gibt auch dort so wie eine, wird ein bisschen ausgemischt.
Genau, also man kann jetzt sagen, statistisch gesehen, aus 10 befruchteten Eizellen gibt es etwa 7-8 Embryonen, die am Tag 3 noch sich schön teilen. Also fast, sicher über die Hälfte sind da sich freudig am Teilen. Aber dann am Tag 5-6 sind es etwa noch 3-5, also ein Drittel bis die Hälfte. Und das ist natürlich dann auch stark abhängig vom Alter. Je älter man ist, desto weniger hat man am Schluss von diesen Blastozysten.
Kann man das sagen, oder? Das ist ein weiteres Stadium von den Methoden, wo sie weitergekommen sind. Also wieder eine Prüfung geschafft. Wenn man die Blastozysten hat, kann man dann sagen, dass die genetisch top sind.
Wäre jetzt schön.
Das wäre sehr schön. Leider ist es aber nicht so einfach. Es kann auch eine wunderbare Blastozyste sein, also sich super schön geteilt hat und super schön ausgesehen am Tag 5. Aber genau die kann eben auch genetische Fehler haben. Mhm. Ja.
Okay.
Du, und die, die sich dann doch nicht einnisten, also nicht zu einer Schwangerschaft führen,
das sind eben die eben genetische Fehler haben, die Blastozysten.
Darum ist ja die Schwangerschaftsrate dann auch nicht über 50%.
Genau.
Mhm.
Genau.
Aber wenn man die Blastozysten hat, gibt es dann noch die Möglichkeit, dass man sie abcheckt genetisch, dass man schaut, welche, dass man dort noch eine Selektion macht?
Ja. Das war verboten gewesen, aber seit 2017 gesetzlich erlaubt, dass man eben die Embryonen kann genetisch abklären kann. Wir reden von einer sogenannten Präimplantationsdiagnostik. Und das kann man Paar immer anbieten, wenn natürlich in der Familie genetische Fehler bekannt sind. Weil dann kann man genau den Fehler suchen bei diesem Blastozyst, wenn man genau weiss, was für ein Genfehler es ist. Oder wenn die Frau zum Beispiel mehrere Fehlgeburten erlitten hat, dann kann man natürlich auch schauen, dass man sicher nicht einen zurückgibt, der noch genetisch nicht gut ist, dass nochmal das Risiko wieder hoch ist, dass sie nochmal eine Fehlgeburt hat. Oder man kann so anbieten, wenn die Frau über 38 ist. Mhm.
Also man kann immer etwas rausholen, ganz in der Priska das Motto.
Mhm. Und gleichzeitig verstehe ich dort schon auch die ethischen Bedenken. Also das wird sagen, ich investiere, es kostet ja ein bisschen etwas, den ganzen Prozess. Und ich will quasi ein super Baby. Das kannst du allen anbieten, wie du jetzt vorher gesagt hast.
Also super Baby, aber du kannst nicht sagen, ich will eins mit blauen Augen, ich will ein Mädchen.
Gesund,
du kannst einfach sagen, ich will wirklich möglichst das Risiko für eine Fehlgeburt verhindern oder möglichst, dass sie einfach einen Transfer, also das Zurückgeben von einem Embryo, das sowieso nichts bringt, machen. Und das ist natürlich bei Frauen, die älter sind, über 40, die natürlich über die Hälfte der Embryonen genetisch nicht mehr gut sind, dass die dann so, sagen wir mal, erfolglose Transfers haben, da kannst du natürlich dann schon etwas rausholen.
Mhm. Aber es ist natürlich ein feiner Grad, denke ich schon. Ja. Und das ist schon noch krass, wie sich... doch ein bisschen deprimierend, wie sich die Qualität der Eizellen schon nach 35 und insbesondere, wie gesagt, ist ab 40 massiv verändert. Das hat ja wiederum Auswirkungen, nicht nur auf die Wechsel, auf die ganze Hormonsituation, sondern auf die Embryoqualität.
Mhm. Ich finde es ist, du hast es gesagt, traurig oder was hast du gesagt, oder frustrierend.
Ja.
Ich finde es ist einfach wichtig, dass die Frauen das wissen, dass zwischen 24 und 35, dass man eigentlich recht eine stabile Eizellqualität hat. Also eigentlich
man hat die
Best Age.
Blüten.
Ja, in der Blüte.
Ich stehe in der Blüte.
Fertile Blüten. Und nachher, also das heisst, kann man sagen, dass wirklich nur 2 von 10 Embryonen vielleicht so Chromosomenstörungen haben und nicht zu einer Schwangerschaft führen bis 35. Und dann eben ändert es. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Also zwischen 35 und 38 ist etwa schon ein Drittel bis zur Hälfte der Embryonen, die schon Chromosomenstörungen haben. Also die Hälfte kannst du vielleicht schon von den Blastozysten kannst du schon mal eliminieren. Und mit 40 ist es dann über die Hälfte, 60%. Und mit 42 ist es dann nur noch einer von 20, der gut ist. Also, das muss man einfach wissen. Also, ich finde, Wissen ist da auch wieder Macht. Oder? Ja.
Also, genetisch ist Laurentia ja im Fall, also im Alter, wo sie etwa noch 2 bis 3 Embryonen hat, die gut sind. Wie ist es bei ihr weitergegangen? Es ist jetzt nicht die Wahnsinnsanzahl.
Genau, aber sie hat doch gesagt, wir wollen unbedingt einen weiteren Schritt machen. Und sie hat eben die Hormonstimulation gestartet, die eigentlich sehr kurz ist. Früher hat man immer gedacht, das geht ja dann mega lang. Man tut zuerst abregulieren den Körper und dann wieder voll stimulieren. Und man hat heute ganz kurze Protokoll, also man stimuliert etwa 10 Tage. Das geht ziemlich schnell. Und dann gibt es die Punktion von der Eizellen. Das passiert unter einer Schlafmittelnarkose, unter einer Schmerzmittelnarkose. Also man schläft ein bisschen, man merkt von dem nichts. Und bei ihr hat man dann können 8 reife Eizellen gewinnen.
Ah doch.
Und das ist eher ein gutes Resultat für eine tiefere Reserve. Also wir waren sehr happy gewesen. Genau.
Und du hast gesagt, reife Eizellen. Das heisst, du hast auch unreife
entnommen.
Und das machst du dann mit denen. Weißt du, hast jetzt vorhin schon von Elimination geredet und hast nicht gesagt, küttern, oder? Aber das ist, das ist.
Ist eben immer so, das muss man wirklich, darum ist das Aufkreisgespräch so wichtig. Und es gibt immer wieder kleine Hürden. Ja. Also, das heisst, noch lange nicht, wenn man jetzt 10 Eizellen hat, dass alle eben auch brauchbar sind. Man kann nur die Reifen brauchen, weil die werden zur Befruchtung sagen wir mal, die sind bereit. Und die Unreifen, die kann man nicht befruchten. Mhm. Und da ich im Eibläschen selber die Eizellen beim Punktieren nicht sehe, ich sehe nur die Flüssigkeit, tue ich natürlich alle Eibläschen abpunktieren. Ja. Und dann kann es mal sein, dass eine nicht ganz, dass eben eine reif ist, die ich abpunktiert habe. Genau.
Jetzt haben wir also 8 reife Eizellen bei der Laurentia, die mittels ICSI befruchtet worden sind. Und am nächsten Tag haben sich dann 6 korrekt befruchtete Eizellen gezeigt.
Korrekt.
Das ist eine gute Ausbeute.
Und doch schon mal gut. Und wie wir jetzt wissen, ist aber noch viel wichtiger, wie viele Blastozysten Laurentia und Pirmin am Schluss haben, oder?
Genau. Das sage ich auch immer. Und die sind manchmal enttäuscht, weil sie im Start nur 5 haben, aber sie sind jung. Also 5 befruchtete Eizellen, aber sie sind jung, dann kann man sagen, ja, also tendenziell werdet ihr gleich noch über die Hälfte Blastozysten haben am Tag 5. Im Gegensatz zu jemandem, der ein bisschen älter ist und 10 hat, muss man sagen, da gibt es vielleicht gleich nur 2. Und darum ist das am Schluss eigentlich das Wichtigste, wie viele Blastozysten. Sie haben 3 schöne Blastozysten gehabt und die sie haben wir dann eingefroren.
Eingefroren? Wieso eingefroren? Ja, genau. Nein, ich möchte noch mehr wissen, dass das...
Über das Eingefrieren.
Über das Eingefrieren. Ich weiss nämlich, dass wir Schockgefrieren haben wir an der ETH auch müssen, irgendwelche Proteine und so. Und ich denke, das geht auch in die Richtung, oder?
Wir sagen nicht Schock hier, weil aber wir sagen Blitzgefrieren, also Vitrifikation. Und da wird eben der Embryo wirklich innerhalb von Sekundenbruchteil direkt in flüssig Stickstoff bei minus 196 Grad eingetaucht.
Wow, richtig kalt.
Und Vitrifikation hat auch schon das lateinische Wort vitrum drin. Also wir reden von, also ist wirklich von einem glasähnlichen Zustand von diesem Embryo. Und in diesem Zustand kann der Embryo jahrelang gelagert werden, altert auch nicht mehr und weil quasi alle biologischen Prozesse stillstehen.
Also, wie viele Jahre? Von wie vielen Jahren reden wir da? Ohne Schaden zu nehmen?
Also er könnte jahrzehntelang eingelagert werden, ohne Schaden zu nehmen. Aber gemäss Schweizer Fortpflanzungsgesetz dürfen aktuell die Embryonen maximum 10 Jahre gelagert werden.
Okay.
Und dann müssen sie vernichtet werden. Das passiert natürlich nicht einfach so. Da wird das Paar sicher noch informiert zuerst.
Und wie?
Also eine Spende von diesen Embryonen, wenn man sie nicht mehr braucht, ist leider in der Schweiz aktuell verboten, dass sie müssen vernichtet werden.
Okay. Und wie tut man die dann wieder auftauen?
Genau. Also es gibt einen sogenannten Auftauzyklus. Und das heisst, der Embryo, und das Coole ist, dass er sich problemlos auftauen lässt. Die Überlebensrate von so einem eingefrorenen Blastozyst ist etwa 95-98%. Also eigentlich praktisch jeder lässt sich problemlos auftauen.
Okay. Und dann, wie ist es denn mit der Schwangerschaft von so einem aufgetauten Embryo, was sind da die Chancen im Vergleich zu einem Embryo, wo man sofort zurückgibt, also der Transfer, den man sofort macht?
Genau, ja, hat er schon einen Glasschaden genommen, quasi.
Nein, also er hat gar keinen Schaden genommen. Also das heisst, wir haben ganz gute Schwangerschaftsraten, wir haben fast bessere eigentlich Schwangerschaftsraten bei den Auftauzyklen.
Ehrlich?
Genau, also wenn man es direkt nach der Stimulation zurückgibt. Und statistisch gesehen ist es etwa 10% höher. Und das, dann nimmt man an, dass es wegen dem ist, dass durch die Stimulation gehen natürlich auch viele Prozesse in Gebärmutter. Also der Körper ist voll mit dem beschäftigt. Die Eier sind maximal stimuliert. Und da hat man das Gefühl, dass vielleicht die Gebärmutteraufnahmefähigkeit nicht ganz so top ist, wie wenn man es eben im natürlichen Zyklus einen Monat später zurückgibt.
Also quasi ein bisschen Ruhe tut auch dort, scheint irgendwie gut zu tun. He?
Genau, genau. Ja.
Du hast vorhin erzählt von dem Auftauen, das sogenannte Flash-Warming. Kannst du dir noch etwas dazu sagen, wie das Auftauen, eigentlich das Wiedererwecken passiert?
Genau, also Flash ist nicht, wo der Embryo Flash hat vom Stickstoff, sondern es ist Blitz gemeint. Also Blitz,
du Helium?
Blitz aufwärmen. Genau. Und das heisst, er wird aus dem flüssigen Stickstoff genommen und wird in eine vorgewärmte Lösung gebracht. Und innerhalb von Millisekunden steigt dann die Temperatur von dem Blastozyst auf 37 Grad, also auf Körpertemperatur an.
Gell, gibt in der Schweiz etwa ein Embryo aufs Mal zurück, also nicht etwa genau einen zurück?
Genau, ja. Das ist jetzt nicht gesetzlich verankert, aber sehr empfohlen. Also vor allem, damit man keine Mehrlingsgeburt mehr hat. Wo man selber verantwortet, wenn man 2 zurückgibt. Weil das führt einfach zu mehr Schwangerschaftskomplikationen. Oder?
Genau. Und durch das, dass man nur einen rein tut, ein Single Embryo Transfer, hat man in der Schweiz einen starken Rückgang von den Mehrlingsgeburten erreicht. Gell? Der Grad, genau. Ist nämlich gesunken, wie du da geschrieben hast, von 17% im Jahr 2002 und nur noch 2,8 vor 3 Jahren, im 2023. Genau. Also es gibt viel weniger Mehrlingsgeburten.
Genau, also das heisst, viele haben das Gefühl, Künstlerfruchtig gleich Zwillinge. Ja. Das ist so ein automatisches Ding. Und das ist aber gar nicht so, eigentlich. Genau. Was denkt ihr, was ist das Schwierigste an dieser ganzen Therapie vor Künstlerfruchtig? Habt ihr da eine Ahnung? Was empfinden Frauen als schwierig? Oder als das Schwierigste?
Man kann so nichts selber beisteuern, oder?
Oder vielleicht, wenn man schwanger ist und man verliert es wieder.
Das ist ja ganz schwierig. Aber wenn man jetzt, also nur jetzt den ganzen Vorgang mit Stimulation, Punktion, Transfer und so weiter, das Schlimmste ist, wenn man nach dem Transfer in 9 bis 10 Tagen warten muss, bis man den Schwangerschaftstest machen kann.
Ah, wirklich? Ja.
Das ist sehr emotional belastet, genau. Ja. Das hat man mit der Studie herausgefunden. Hey, aber jetzt kann ich noch schnell profitieren. Ich weiss, wir haben, glaube ich, schon ein bisschen viel geredet, aber könntet ihr vielleicht noch einen Tipp geben als Apothekerin? Wie könnte man jetzt, wir wissen ja, die Qualität der Eizellen kann man nicht wirklich gross beeinflussen. Die ist ja jahrelang im Körper, die wird nicht mehr erneuert. Könnten wir vielleicht die ein bisschen pimpen? Oder könnte man zum Beispiel auch einem Mann sagen, hey, nimm doch das, dann hast du zum Beispiel auch bessere Chancen, dass deine Spermienqualität, dass die Spermien top sind.
Wir können einfach schauen, dass die Versorgung der gallen Körperzellen gut sind und jede spezialisierte Körperzelle, wie jetzt Eizellen und Spermien, haben auch gewisse Bedürfnisse und das ist auch studienbelegt. Was kommt bei der Frau zu Sinn?
Bei der Frau kommt mir in Sinn, also sicher Folsäure, das hat nicht nur eine Auswirkung, also das weiss man immer mehr, dass das direkten Einfluss hat auf die Eizellqualität. Jod ist ganz wichtig. Die Jodierung vom Speisesalz hat seinen Grund. Vitamin D, ich tue jetzt absichtlich keine Werte angeben. Und auch Omega-3-Fettsäuren und dort vor allem das DHA. Es gibt ja dort wie 2 Formen. Und eine gute Eisenversorgung. Das sind quasi die Top 5. Und interessant ist ja für mich auch die Diskussion, die ganze Longevity-Diskussion geht ja immer mehr in die Richtung, dass man sich fragt, warum du eigentlich die Eierstöcke der Frau so vorzeitig altern. Mhm. Und dass man dort probiert, mit vielen Supplements noch etwas rauszuholen, auch bei den Eierstöcke und bei den Eizellen, das finde ich faszinierend.
Es gibt auch wirklich eine Studie mit DHA, das ist aus eine mögliche Omega-3-Fettsäure, die eben Hauptbestandteil ist von den Zellmembranen im Gehirn, also im Nervensystem, auch in der Netzhaut. Und das ist auch für die neurale Entwicklung vom Fötus wichtig.
Nachher,
zu einer Befruchtung. Genau, darum setzt, oder wenn man dann die Blastozyten hat, die sich auch müssen teilen, also es ist auch viel Zellteilung dabei.
Viel Zellmembranen.
Genau, ist einfach die Folsäure auch ganz klar belegt. Das weiss man ja da, die Neuralrohrverschliessung, oder dort ist mega wichtig, aber der Prozess fängt natürlich schon vorne an bei der Zellteilung.
Was sagt ihr denn zu Melatonin? Einfach alle Antioxidantien haben ja vielleicht...
Melatonin ist einfach das wahnsinnig starke Antioxidant und hält das im Sinn von Longevity, hält die Zellen auch länger gesund im Sinn von, man hat weniger DNA-Defekte. Sie sind weniger geschädigt. Und die Zirbeldrüse tut eben auch sehr früh verkalken und man hat nicht mehr so wahnsinnig gute Spiegel. Und bei den Männern ist auch, da gibt es auch Produkte, Carnitin für die Zellatmung, also für die Spermienbeweglichkeit und Morphologie der Spermien. Es gibt eine aminosäurenähnliche Substanz Citrullin, die ist eben wichtig für die Stabilität der DNA, dass die Zellteilung und die Übermittlung von genetischem Material auch gut abläuft. Auch dort Folsäure. Und speziell ist noch Prisca Gel Q10 wegen der auch Zellatmung.
Also nicht die ganzen Antioxidantien kann man wirklich, also Selen, Zink und Coenzym Q10, wie du jetzt gesagt hast, kannst du direkt nachweisen, dass das in der Spermaflüssigkeit einfach eine bessere ein besseres Milieu schafft.
Ja, und kurz sagst du ja noch, Zellatmung braucht auch die Energie für die Spermien.
Ja, du hast ja gesagt, vorhin, eben, die mögen gar nicht mehr, die Spermien, die wären vielleicht noch gesungen, aber sie haben keinen Antrieb. Und dort kannst du wirklich etwas machen. Wir wissen, dass die ganzen Schwermetallbelastungen, vor allem bei den Männern, kannst du das in der Spermaflüssigkeit nachweisen, dass das eine Rolle spielt und dass dann Zink und Selen quasi die Antagonisten sind von diesen Schwermetallen. Mhm. Helfen, das ist an sich wie logisch.
Und das ist noch gut zu sagen, weil man sieht es ja weder, man sieht es ja am Blastozyst nicht auch über genetische Störungen, man sieht es aber am Spermium, auch wenn es top aussieht und der Biologin sich für das entscheidet, sieht man aber auch nicht an, ob es DNA intakt hat, also ob es nicht auch noch genetische Schäden hat. Also man kann natürlich auch, wenn man sagt, ja, wir machen den X, kann man gleich oder man kann sich gleich auch vorbereiten darauf, indem er 3 Monate vorher ein Supplement nimmt und nachher quasi vielleicht ein bisschen weniger DNA-Schäden hätte.
Ja. Das ist so. Und also die Erfahrung zeigt auch, dass die Paare, oder, das ist ein grosser Wunsch, und das können selber etwas beisteuern. Das ist ein
wichtiger
und zusammen,
Punkt.
Zusammen, also die sind auch motiviert, das zu machen. Und ich habe schon wirklich im eigenen Team und auch in der Kundschaft so Beratungen gemacht. Und ja, es hat auch mal Babys gegeben. Also nicht, dass ich jetzt die Beratung ein Marker ist, aber ich glaube, das ist auch mental mega wichtig, dass sie das Gefühl haben, hey, ich habe das Max gemacht selber, was ich konnte. Ja.
Also bei den Männern ist besonders, die fragen mich wirklich sehr, sehr viel, ja, kann ich auch noch irgendetwas dazu beisteuern? Wo
sie sind ja Frauen recht in einer passiven Rolle.
Sie müssen sich den Sperma abliefern und dann sind sie draussen.
Und der Penis ist nachher auch nicht wirklich gefragt bei ihm, oder?
Das ist vielleicht ein weiterer Wunderpunkt.
Ja, also auf jeden Fall good to know. Merci vielmals für den Input.
Aber hey, Anja, ich werde jetzt gleich nicht mehr länger auf die Foto gespannt werden. Also die vielen Hürden, wo jetzt unser Paar müssen durchgehen, hat sich dann ihren ganz grossen Wunsch erfüllt.
Ja, also, hört mal. Es ist
Laurentia.
Laurentia hat zwar im ersten Aufbauzyklus, also im ersten Zurückgehen von so einem Embryo, hat sie einen negativen Test gehabt. Das hat sie auch müssen verkraften. Hat aber gesagt, hey, einfach weiter. Sie weiss ja, dass eben nicht 100% von ihnen Blastozysten genetisch top sind in diesem Alter. Dann sie hat gesagt, lass uns einfach noch einen zweiten machen, sofort. Und er zum Glück ist sie im zweiten Aufbauzyklus schwanger geworden. Ist jetzt kurz vor der Geburt und sie hat mir schon gesagt, es wird ein Mädchen geben und sie heisst Pixie.
Das ist schön. Das ist
Xie, Pixie. Ja.
Genau.
Wie romantisch.
Ja,
ich kenne nur die Pixie-Büchli da. Die
klingen herzig.
Das ist herzig, ja. Du, ich habe jetzt noch eine Frage, obwohl jetzt eigentlich besser wird es jetzt eigentlich nicht mehr als mit der Geburt von dieser Xie, Pixie. Bei dir ist ja die Eierstockreserve jetzt ein bisschen eingeschränkt gewesen. Wie wäre es denn gewesen, wenn sie gar keine Eizellen mehr produziert hätte? Hätte sie können von einer anderen Frau eine Eizelle nehmen? Oder gespendet
bekommen? Das ist ganz eine gute Frage, noch zum Schluss. Weil, nein, leider ist die Eizellspende in der Schweiz noch verboten. Wir sind dran, oder man ist dran, dass man das politisch ändert, natürlich. Wir gehen im Moment noch für eine Eizellspende ins Ausland, meistens Spanien, Italien, Österreich, Finnland.
Finnland?
Ja.
Oh. Okay, das habe ich Finnland, gehört. Ja.
Genau. Weil es gibt natürlich Länder, wo man anonyme Eizellspende hat und Länder, wo man weiss, wer die Eizellspenderin ist. Und das ist eben,
nachdem willst du etwas anderes.
Genau. Aber, und wir wollen eben das politisch ändern, dass es in der Schweiz auch erlaubt ist, weil seit 2022 ist ja die Samenspende legalisiert hier bei uns.
Ja, und es gibt ja auch Ehe für alle seit dem 22. Auch gleichgeschlechtliche verheiratete Paare haben einen legalen Zugang zu Samenspende in der Schweiz.
Genau, sie müssen.
Das ist eben brauchen aber dann wie noch ein Ei, wenn es Männer sind.
Nein, aber das bei den Männern geht es nicht. Es geht eigentlich bei den Frauen, also 10 Frauen, wenn sie verheiratet sind, dann haben sie eben legalen Zugang zu Samenspenden. Aber sie müssen verheiratet sein, das ist Bedingung. Ja.
Mhm. Aber okay. Männer noch nicht? Zu einem Ei?
Jetzt gibt es eben in der Schweiz nicht.
Noch nicht, oder? Hast du gesagt?
Und, gell, sie gehen, hä?
Noch nicht,
genau.
Ja.
Und gell, in der Schweiz gibt es keine anonyme Samenspende. Nein. Also wenn es jetzt so weit kommt, kann das Kind dann ab dem 18. Geburt herausfinden, hat das Recht darauf, die Identität des Spenders beim Eidgenössischen Amt für Zivilstandswesen zu erfahren. Ja. Also kannst du beim Zivilstandsbeamten anrufen.
Kannst du dich dort melden und das kannst du in Erfahrung bringen. Es ist auch im Gesetz so, dass der Spender maximum Zeugung von 8 Kindern darf, also dass so ein Spender für Zeugung von 8 Kindern darf eingesetzt werden. Im Gegensatz zu früher gibt es auch kein Entgelt für das, für die Samenspende. Also er macht es eigentlich uneigennützig.
Ja, das ist schon ja eine gute Begrenzung von den Kindern pro Spender. Weil, ja, du hast es mal erwähnt, das ist wegen Inzucht, oder? Das ist sicher ein Thema. Und es hat ja einen Fall gegeben mit einem Niederländer, der nachher etwa für 500 bis über 1000 Kinder weltweit
als Vater
zugeordnet worden ist. Oder? Das ist, schon
ist das der von der Netflix-Dokumentation? Aha. Der Mann mit den 1000 Kindern? Ah, ja, das ist, ja, aber das ist doch ein Problem. Ja. Der verliebst
das Haus am See mit 1000 Frauen oder 100 Frauen.
Also es war weltweit. Ja. Also das hat ja Ausmaß angenommen, weil man nicht mehr kontrollieren konnte in diesem Sinn. Und darum ist das, finde ich, sehr gut, dass man das so hat, reguliert eigentlich. Und ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich alles diskutiert.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Wie viel kostet so ein XIP? Wenn
wir da über Preise reden.
Stimmt. Das Ding ist ja, oder sagen wir mal, schon jetzt traurig ist, dass das in der Schweiz nicht gezahlt wird. Das ist sonst in europäischen oder auch in Amerika. Zahlen das zum Teil sogar die Firmen.
Ah ja?
Genau. Oder wird es zumindest von Krankenkassen gezahlt. Und in der Schweiz ist es eine Selbstzahlerleistung. Und ja, also da kommt es natürlich auf viele verschiedene Faktoren drauf an. Ich sage jetzt mal so rund, man muss mit rund 10.000 Franken rechnen.
Ja. So für eine Fußballmannschaft für einen Durchgang.
Für einen Durchgang quasi mit einem Zurückgeben von einem Embryo. Genau, wenn man es genetisch testen will, kostet es dann noch etwas mehr.
Ja.
Genau.
Aber wir haben dort den Embryonenpool, also die weiteren Kosten werden dann geringer.
Die sind, also ja, dann, wenn man sagt, man macht einfach noch einen Aufdauzyklus, also nur das Aufdau vom Embryo zurückgeben, das ist dann deutlich geringer, das ist dann so 2.500.
Aber das heisst, es ist unglaublich, was da alles möglich ist. Und für viele Leute eine grosse Hoffnung, für viele Pärchen. Es hat ein paar ethische Hürden, auch das mit dem Geld. Oder? Das können sich vielleicht gar nicht alle leisten.
Ja. Es ist einfach erstaunlich, dass manchmal auch Familien helfen, Freunde helfen. Also da ist so eine extreme Solidarität.
Ist wahr?
Da. Ja, wenn ein Paar wirklich das unbedingt machen will. Genau.
Spannend. Danke dir.
Ja, sehr gerne, ich glaube es.
Hey, oder wollt ihr noch einen aufgetaut werden?
Oder wir sind jetzt aufgetaut. Nach dem Schockgefrühl sind wir wieder weich.
Kann ich jetzt kalte Wasser geschossen? Ja. Hey, also, merci fürs Zuhören. Und merci, dass ihr mit mir den schönen Fall gemacht
habt. Ja, ja, merci. Du bist wirklich Künstlerin. Ja.
Danke.
Tschüss. Zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.